Ja, nur weil ich Studiendaten habe, heißt das ja nicht, dass die auch für den individuellen Patienten passen. Und ich glaube, hier muss man wirklich aufpassen, dass man dadurch, dass man digitalisiert, zu sehr über einen Kamm schert, ja? Also zu sehr standardisiert.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Menstruationsschmerzen. Ein Thema, das viele Frauen im Stillen ertragen. Aber das auch unsere Gesellschaft oft viel zu wenig ernst nimmt. Doch die Fakten sprechen eine klare Sprache. Fast 9 von 10 Frauen leiden darunter. Mehr als die Hälfte davon sogar massiv. Sie können teilweise auch nicht zur Arbeit gehen, was natürlich auch für unser Bruttosozialprodukt nicht gut ist. Wir sind ja immerhin die Hälfte der Menschheit und viele davon in der fruchtbaren Zeit. Die Zeit für neue Lösungen ist also längst überfällig. Und genau hier setzt das Forschungsprojekt MEMEF der Charité an. Das Ziel, ein hybrides Versorgungsmodell, das digitale und klinische Ansätze intelligent miteinander verbindet. Über die Period App erhalten Mädchen und junge Frauen eine Plattform, mit der sie ihre Symptome tracken, Wissen sammeln und Selbsthilfemaßnahmen kennenlernen können. Doch die echte Innovation liegt im nächsten Schritt. Frauen mit erhöhtem Risiko für Endometriose erhalten spezialisierte klinische Unterstützung. Mein heutiger Gast, Dr. Daniel Pach, Co-Projektleiter von MEMEF, ist an vorderster Front dabei, diese Vision Realität werden zu lassen. Er weiß, warum digitale Lösungen allein nicht ausreichen und wie der hybride Ansatz neue Wege in der Frauengesundheit beschreiten kann. Ganz herzlich willkommen, Dr. Daniel Pach.
Vielen Dank für die Anmoderation. Besser hätte ich es gar nicht zusammenfassen können. Ich bin total begeistert.
Oh, sehr schön. Vielen Dank. Daniel, wir fangen mal mit einem kleinen Spiel an. Ich weiß nicht, ob du aus unseren vorherigen Folgen kennst, Fakt oder Fantasie. Ich habe das diesmal ein bisschen anders aufgebaut. Es geht um Digital Health.
Ja.
Und ich sage dir jetzt 3 Aussagen und du sagst mir, ob das für dich Fakt oder Fantasie ist. Hat natürlich okay. Ein bisschen was mit deinem Thema zu tun.
Okay.
80% aller Frauen leiden irgendwann in ihrem Leben unter hormonellen Schwankungen, die ihren Alltag erheblich beeinflussen können. Fakt oder Fantasie?
Fakt.
Haben wir ja auch schon in der Anmoderation verraten. Apps wie Period können durch kontinuierliche Gesundheitsdaten das Risiko für gynäkologische Erkrankungen frühzeitig erkennen.
Als Wissenschaftler würde ich sagen, noch Fantasie.
Okay, das ist eine richtig wissenschaftliche Antwort. Ziel ist es aber schon, richtig?
Ja, es ist das Ziel.
In 5 Jahren wird eine hybride Gesundheitsplattform für Frauen zum Standard in der gynäkologischen Versorgung gehören.
Fakt.
Gut, freuen wir uns drauf. Ich musste jetzt natürlich, Daniel, die erste Frage, ne, direkt zur Sache. Warum erzählt uns hier heute ein Mann etwas zu Perioden-Apps?
Ja, die Frage kann ich irgendwie gut nachvollziehen. Wir machen uns dazu auch regelmäßig Gedanken. Also wir müssen ja für unser Projekt 3000 Frauen rekrutieren und sind deswegen in der externen Kommunikation relativ aktiv. Und wenn es irgendwie um Interviewanfragen geht, machen das eigentlich vorzugsweise die Frauen aus dem Team. Und obwohl ich Co-Projektleiter bin, spreche ich jetzt hier zum ersten Mal zum Projekt. Und ich bin mir selbst immer gar nicht so sicher, ob diese Zurückhaltung wirklich angebracht ist. Also im Projekt arbeiten ja auch eigentlich relativ viele Männer mit. Ich würde sagen, vielleicht so 30-40%, also nicht ganz die Hälfte, aber eine ganze Menge Männer. Ne? Und die arbeiten auch hart an dem Projekt, auch wenn sie keine Frauen sind.
Okay, darf ich mal kurz noch eine andere Frage stellen? Ja. Weißt du, wie viele männliche Gynäkologen es gibt? Wie viel Prozent?
Leider nein. Aber wahrscheinlich viele. Also zum Beispiel ja der Leiter hier der Gynäkologie der Charité ist ein Mann.
Wir werden das mal bei Perplexity reingeben oder bei einer anderen KI, packe ich in die Shownotes. Finde ich jetzt ganz interessant, weil es natürlich auch die Grundfrage, ne, kann ein Mann wirklich so den weiblichen Körper so gut nachempfinden?
Aber das ist ja auch die Frage, ob man das als Wissenschaftler unbedingt muss. Ne? Als Wissenschaftler ist es ja auch von Vorteilen, eine gewisse Distanz zum Thema zu haben und deswegen nur also auch auf die Daten zu schauen. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das jetzt unbedingt nötig ist.
Bevor wir jetzt zu eurem hybriden Modell kommen, auch tatsächlich in der Praxis, hast du noch mal kurz 3 bis 5 Sätze, um euer Forschungsprojekt MEMEF sehr merkwürdiger Name, kurz einmal zu beschreiben.
Ja, also mit MEMEF, das ist ja der Name des Projekts, ja, leider ein wissenschaftliches Akronym. Das steht dafür, dass wir Frauen und Mädchen Menstruationsschmerzen helfen wollen, ihre Regelschmerzen zu lindern in der Altersgruppe von 16 bis 24 Jahren. Und wir wollen mit dem Projekt auch diejenigen identifizieren, die vermutlich ein höheres Risiko für Endometriose haben. Und diese Gruppe wollen wir dann noch stärker unterstützen. Und das ist eben das primäre Ziel. Also wir arbeiten da sehr mit der Endometrioseambulanz zusammen.
Auch in der Charité, oder?
Auch in der Charité, genau. Also wir haben 2019 mit den Planungen angefangen. Und die Idee war wirklich, dieser Gruppe auch zu helfen. Und wir haben uns damals Gedanken gemacht, wie man das auf eine sinnvolle Art und Weise tun kann. Und haben dann für uns entschieden, dass es sinnvoll ist, sehr, sehr früh anzusetzen. Also bevor Frauen eigentlich eine manifeste Endometriose entwickeln, und sind dann eben auf die Zielgruppe Frauen mit Regelschmerzen gekommen. Vor allen Dingen auch, weil wir jetzt als Epidemiologie in dem Bereich schon ganz gute Erfahrungen gemacht haben mit digitalen Projekten.
Das heißt, ihr sammelt dann schon quasi Erkenntnisse, Daten aus dieser jungen Zielgruppe 16 bis 24 und versucht daraus Muster zu erkennen, was auf eine Endometriose hinweisen könnte, eine Entwicklung sein könnte, und das wäre dann so euer Frühindikator, den ihr erforscht?
Das gehört mit zu den Zielsetzungen des Projektes. Also die primäre Zielsetzung des Projektes ist, den Frauen wirklich dabei zu helfen, weniger schmerzhafte Tage zu haben. Also das ist das wichtige Ziel. Und in der Tat wollen wir auch Risikofaktoren identifizieren und möglichst dann auch ein Prädiktionsmodell zu entwickeln. Das gehört mit zu den Zielen. Da arbeiten wir auch mit dem Hasso-Plattner-Institut zusammen, die übrigens auch die komplette Evaluation des Projektes übernommen haben.
Aha. Wir haben jetzt bei unseren Zuhörern auch sehr viele Unternehmer, die sich im Digital Health Bereich auch engagieren und zum Beispiel Apps entwickeln. Da ist natürlich immer die Frage dieser Evidenznachweis. Kannst du noch mal ein bisschen auch so einen Ansatz erklären? Wie habt ihr zum Beispiel eure 3000 Frauen rekrutiert? Also was sind da so eure Erfahrungen und wie kann man da auch schnell in so ein gutes Studiensetup kommen?
Ja, also für mich ist immer ganz wichtig, auch wenn ich mit Startups oder so spreche, dass man sehr, sehr früh Produkt und Studie zusammendenkt, weil man ja auch mit seinem Produkt Daten sammelt, die man dann für eine Studie verwenden kann. Die Studie hat aber auch gleichzeitig wieder Einfluss aufs Produkt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der spielt dann auch bei der Rekrutierung meiner Ansicht nach eine große Rolle. Und die Rekrutierung ist immer der schwierigste Teil. Der ist für uns jetzt auch schwierig. Wir haben zum Beispiel noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt 3000 Teilnehmerinnen zusammen. Wir sind gerade bei knapp 1900 Teilnehmerinnen.
Also an alle jüngeren Hörerinnen, in den Shownotes verlinke ich auch nochmal das Pilotprojekt. Dann könnt ihr euch ja vielleicht da mal umschauen.
Das wäre großartig. Und obwohl wir die drei großen Krankenkassen, Technikerkrankenkasse, Barmer und die DAK an Bord haben, also die gehören sozusagen zu diesem Konsortium dazu. Wir sind leider auch nur offen für die Frauen, die dort versichert sind. Ist es gar nicht so einfach zu rekrutieren. Also der Markt ist hart umkämpft, muss man sagen. Und ja, wir haben eben leider auch ein paar Ein- und Ausschlusskriterien. Also wir können nicht alle mit Regelschmerzen aufnehmen, zwar relativ viele, aber das macht es ein bisschen schwierig.
Okay, aber du hattest ja erzählt, ihr habt auch Menschen in eurem Team, die dann tatsächlich telefonisch, also Studienteilnehmerinnen rekrutieren, oder auf welchen Wegen macht ihr das? Habt ihr das digital? Gibt es in den Trams und U-Bahnen Berlins, gibt es ja auch manchmal so Aushänge, habe ich auch schon öfter gesehen, wo Mandantinnen gesucht werden. Wie macht ihr das genau?
Wir gehen sehr, sehr unterschiedliche Wege. Also wir gehen viel über die Krankenkassen direkt. Mailings funktionieren extrem gut. Das ist das Verfahren, was mit am besten funktioniert. Wir sind auf Social Media aktiv. Da werden wir in nächster Zeit auch noch aktiver sein. Wir versuchen noch verstärkt mit Influencern zusammenzuarbeiten, was nicht immer einfach ist. Auch kostenspielig.
Wollte ich gerade sagen, Geld oder dass man die passenden, also das Mindset findet?
Das ist meistens das Geld. Was da hat sich das Umfeld jetzt in den letzten Monaten auch nochmal dramatisch geändert. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wir machen aber auch ganz klassische Werbung über so Postkarten, die man so in Bars oder Cafés finden kann. Wir haben auch Plakate entwickelt, die man vielleicht auch findet auf der einen oder anderen Toilette in einem Berliner Café. Ja, wir gehen auch Wege über eine Kommunikationsagentur und versuchen uns also ins Bewusstsein zu rufen, ja, bei der Presse zum Beispiel, um dann eben auch vielleicht in einem Podcast zu unserem Projekt sprechen zu dürfen.
Da sind wir jetzt genau richtig und das tun wir jetzt auch. Sprechen wir mal über eure Period-App. Kann die mehr als Zyklus-Tracking? Und was ist eigentlich genau euer Ansatz? Ihr wollt ja Schmerzen lindern, ne? Also, oder das Selbstmanagement von Schmerzen hinkriegen. Und ich fühle es total, weil ich habe tatsächlich auch mein ganzes Erwachsenenleben mit starken Periodenschmerzen gelebt. Und man verliert ja sogar irgendwann mal den Überblick über die Tabletten, die man so über den Tag nimmt, um da einigermaßen durchzukommen. Also bin ich total gespannt, wie euer Ansatz da ist und was die psychologischen Takes sind, um die Menschen in so ein Selbstmanagement zu kriegen. Ne? Weil Schmerzen haben will ja keiner, aber selbst mir als gelernte Krankenschwester, ich habe sogar in der Schmerztherapie gearbeitet, mir ist das auch völlig entglitten manchmal.
Also das ist in der Tat das Ziel dieser App. Ja? Also das ganze Projekt ist ja in zwei Phasen oder in zwei Stufen aufgeteilt. Ja? In der ersten Phase hat man nur die App, die primär dem Selbstmanagement dient. Und die zweite Phase, die ist dann für die schwer Betroffenen, da wird dann ja mit einem klinischen Konzept nochmal agiert. Darauf kann ich vielleicht später nochmal eingehen. Aber in der App geht es vor allen Dingen darum, dass man mit einem Tagebuch zum Beispiel erstmal überhaupt seine Beschwerden versteht, ja, dass man erstmal zum Beispiel seine Menstruation genauer aufzeichnen kann, dass man seine Beschwerden trackt, dass man zum Beispiel auch aufzeichnet oder trackt, was man für Medikamente genommen hat.
Das ist ja so weit so gut, ne? Das ist ja so im normalen Zyklus-Tracking auch drin. Da schreibt man dann auch irgendwie, wann man Sex gehabt hat und ob man irgendwie, ne, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Blähbauch, keine Ahnung. Aber bei euch geht das ja auch noch so ein bisschen dann in dieses digitale Selbstmanagement. Es geht ja nicht nur um das Dokumentieren.
Genau, ja. Obwohl diese Dokumentationsfunktion zumindest, soweit wir wissen, bisher das ist, was am populärsten ist, interessanterweise. Wir haben aber auch noch einige andere Features integriert, ja, auch auf Basis von guter wissenschaftlicher Evidenz. Also wirklich Anleitungen für Übungen, die nachweisbar helfen bei Menstruationsschmerzen. Zum Beispiel bestimmte Yoga-Übungen, bestimmte Selbstmassage-Übungen, aber auch Akupressur. Und witzigerweise, dieses ganze Projekt hat vor einigen Jahren mal mit einem Akupressur-Projekt begonnen. Ja, aber dazu kann ich vielleicht nachher nochmal was erzählen. Und dann haben wir noch sehr, sehr viele Informationen in dieser App. Es wird nochmal genau erklärt, wie man eigentlich Schmerzmittel einnehmen kann. Ja, es wird auch nochmal das ganze Thema Zyklus aufgerollt. Es gibt auch noch Informationen zu Menstruationsprodukten, die vielleicht dabei helfen, die optimale Wahl zu treffen für das passende Menstruationsprodukt. Also wir haben da nochmal ein sehr buntes Sammelsurium an Informationen. Und das Gesamtziel ist wirklich, dabei zu unterstützen, Regelschmerzen zu reduzieren. Darum geht's.
Du hattest vorhin auch gesagt, dass diese Tracking-Funktion im Moment von den App-Nutzerinnen in diesem Pilotprojekt am häufigsten genutzt wird. Das heißt, ihr habt ja auch schon Daten. Ihr seht ja auch, welche Content-Pieces am häufigsten aufgerufen werden. Kannst du da auch noch mal was dazu sagen, wo der Informationsbedarf am höchsten ist?
Das können wir noch nicht so genau sagen. Also die Studie läuft ja noch, deswegen können wir da noch keine validen Daten weitergeben. Also wir wissen ja, wie viel Daten sozusagen ankommen in der Tagebuchfunktion, dass das relativ gut genutzt wird, wenn die Nutzerinnen dabei bleiben. Und wir wissen, dass die Informationen auch genutzt werden. Wir haben nur noch nicht so gute Daten dazu, wie sich das so aufteilt. Das werden wir dann am Ende des Projekts viel, viel besser wissen.
Ja, ist ja schon mal sehr gut, dass dieses Thema, was ja eigentlich immer so als gehört halt zum Leben einer Frau dazu, ne, also bin ich auch noch aufgewachsen, dass das endlich auch so eine Aufmerksamkeit bekommt, weil es ja schon sehr lebensqualitäteinschränkend auch sein kann. Was genau ist denn jetzt der nächste Schritt? Also ich habe jetzt irgendwie auch so ein bisschen verstanden, wann es mir gut geht, wann es mir nicht so gut geht. Und ich krieg's aber trotzdem nicht in den Griff. Und ihr habt ja gesagt, ihr habt auch einen hybriden Ansatz. Wie genau findet die Verbindung dann zur tatsächlichen klinischen Behandlung dann statt?
Also wenn man es mit der App nicht in den Griff bekommt, dann findet im Prinzip diese Auswahl statt, ob man für diese klinische Versorgung geeignet ist. Das findet ungefähr nach 3 Monaten statt.
Ist das automatisch? Kriege ich denn so ein Alert?
Genau, ja. So, also da gibt es dann nochmal einen Fragebogen.
Solltest du doch mal zum Arzt gehen, weil wir glauben, dass du irgendwie mit Medikamenten und mit einer gynäkologischen Beratung einfach noch schneller irgendwie damit klarkommst.
Also soweit nicht, weil das wird dann in der Tat schwierig, das auch als Medizinprodukt abzubilden. Ja, dann wird man sofort in eine andere Klasse einsortiert.
Jetzt sind wir wieder bei der Zertifizierung.
Dann wird auch die Zertifizierung schwieriger. Ja, das haben wir in der Tat vermieden. Ja, wir sind dann hier auch noch im Studiensetting. Ja, es gibt im Prinzip eine Art Fragebogen, der darüber entscheidet, ob man geeignet ist, ja, um dann in die klinische Versorgung, die ja Teil unseres Projektes ist. Ja, also das ist beides komplett aufeinander abgestimmt. Ne? Also die App ist sehr eng verzahnt dann auch mit der klinischen Versorgung, also sogar App-Inhalte.
Wollte ich gerade sagen, das wird dann richtig ausgelesen. Ne? Also man geht dann in die klinische Sprechstunde. Und derjenige ist auch total vertraut mit den Daten in der Period App und kann damit auch was anfangen und interessiert sich auch dafür.
Das wäre die Zukunft. Wenn man das so machen wollen würde, müsste man auch hier wieder sein Medizinprodukt entsprechend anpassen. Ja, dann wäre man auch wieder in einem anderen Regulationsniveau unterwegs.
Gut, dass wir ganz zum Schluss nochmal über Politik sprechen und Regulation, weil das finde ich jetzt zum Beispiel total schade. Also ich kann das total verstehen, was du erzählst und das macht natürlich auch Sinn, lieber den Weg gehen und dann mit Zulassung und ein funktionierendes Produkt kriegen, als zu viel zu wollen. Aber ich habe persönlich auch die Erfahrung gemacht, ich habe auch bestimmt 10 Jahre oder 15 Jahre Zyklus-Tracker geführt und hatte dann auch mit Problemen zu tun und wollte wirklich die hat mich immer gefragt, meine Gynäkologin, wann hatten Sie denn Ihre letzte Regel? Und ich habe immer gesagt, hier meine App und habe ihr dann so meine Statistiken gezeigt. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Die hat halt in ihre Akte einfach dieses Datum eingetragen. Und das ist natürlich irgendwie etwas, wo ich mir jetzt doch irgendwie erhofft habe, dass das dann schon wenigstens ein bisschen stärker integriert wird.
Das kann genutzt werden, ne? Aber es ist natürlich nichts, was wir kommunizieren an der Stelle. Ja, wir wissen ja nicht, was die Teilnehmerinnen machen. Ne? Aber man darf dann in dem Fall natürlich nicht sagen, ja, unser Produkt, unsere App ist dafür geeignet, dass man Daten mit dem Gesundheitspersonal austauschen kann. Soweit ist dieses Produkt einfach noch nicht, weil hier müsste man dann eben nochmal ganz andere regulatorische Schritte gehen. Und dann, ja, dann kann man diese komplexe Intervention buchen. Das ist dann im Prinzip so ein zweiter Schritt. Man kommt in eine zweite Studienphase hinein, hat dann auch nochmal ein Aufklärungsgespräch und dann geht's los.
In Person oder hat man das per Video in der App?
Das wird per Video gemacht. Allerdings arbeiten wir hier dann mit einem externen Anbieter zusammen, der dann auch wiederum für diesen Zweck zertifiziert ist. Und im Prinzip kann man fast alles digital bei uns im Projekt gehen. Ja, es gibt einen Punkt, den man nicht digital gehen kann. Den erweiterten Ultraschall kann man natürlich nur vor Ort durchführen. Sonst ist theoretisch alles ja in rein digitaler Form möglich. Ja. Und das heißt bei uns ärztliches Gespräch, was nochmal möglich ist. Das heißt bei uns Physiotherapie. Es gibt 6 Physiotherapie-Sessions, die direkt den Beckenboden im Blick haben. Also hier arbeiten wir mit einer Spezialistin zusammen, die sich wirklich sehr, sehr gut mit diesem Thema auskennt. Also wirklich Spezialistin für den Beckenbodenbereich ist.
Und das ist dann Content, den ich abrufen kann jederzeit, also wie so ein fertiges Video, oder ist das wirklich so eine, also wie so eine telemedizinische Betreuung nur für Physio?
Telemedizinische Betreuung.
Ah, okay. Ja,
oder eben vor Ort. Das können sich die Nutzerinnen dann aussuchen. Wir haben auch ernährungstherapeutische Beratung und gesundheitspsychologische Beratung. Ja, also dass man dann schaut, wie kann man jetzt Maßnahmen, die man vielleicht in seinen Alltag implementieren will, wie kann man das effizient machen. Das war uns auch sehr wichtig, weil hier geht es um Verhalten und wir alle wissen ja, Verhaltensänderung ist ja wichtig.
Wissen
aber
heißt
unfassbar.
Ja noch lange nicht, etwas daran zu ändern. Ne? Also gibt's ja auch irgendwie genug Tipps, aber es wird dann auch schnell komplex. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Period-App dann einen auch so ein bisschen guidet, ne? Dass man einfach sagt, hey, jetzt kommt die und die Phase, versuch deinen Fleischkonsum zu reduzieren oder was auch immer. Da gibt's ja auch ein paar ganz gute Ansätze. Was sagen denn die Nutzerinnen? Habt ihr schon mal so die ersten Feedbacks bekommen? Habt ihr auch schon was geändert, was nicht gut funktioniert hat?
Die Nutzerinnen, die zum Beispiel in der Klinik ankommen, also ich bin ja selbst kein therapeutisch tätiger Arzt, aber ich tausche mich natürlich viel aus mit dem klinischen Team. Und die Nutzerinnen geben sehr unterschiedliche Meinungen ab. Also manche haben den Informationsteil wohl gar nicht genutzt, interessanterweise, und sind dann so durchgelaufen und kommen dann eben in der Klinik an. Andere haben sehr viel genutzt und wir haben auch schon erstes Feedback von Nutzerinnen, die jetzt schon weiter in dieser klinischen Phase sind und auch profitieren. Und das macht sowohl die Teilnehmerinnen happy, als auch das Personal, was sich um dieses Projekt kümmert, weil da erste Erfolgserlebnisse zu sehen, ist natürlich auch super, super motivierend.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Wie ist es denn insgesamt? Hast du das Gefühl, dass man jetzt durch eure Period-App und durch das Projekt auch mehr Frauen in eine gute Behandlung und in eine bessere, ne, Vitalität bringt, als das sonst der Fall wäre? Also wir reden ja auch immer von Versorgungslücken schließen. Oder ist das eher so, dass da jetzt eigentlich mehr Patientinnen plötzlich auftauchen?
Ja, das ist die große Frage, die wir uns ja auch interessanterweise stellen. Ja? Also wir wissen ja noch gar nicht so viel, ja, wie viele Frauen in dieser Altersgruppe brauchen wirklich Hilfe. Das gehört ja alles so mit zu diesen Unbekannten. Ja, wir wissen, dass es eine eklatante Versorgungslücke gibt. Ja? Also es dauert für die Endometriose im Schnitt 8 Jahre, bis man eine Diagnose erhält. Ja? Also ich führe natürlich auch im privaten Bereich öfter Gespräche und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Frauen wirklich betroffen sind und eigentlich auch immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Ja. Ich werde nicht ernst genommen oder es hat ewig gedauert, bis ich eine Diagnose erhalten habe oder ach Mensch, ja stimmt, es könnte vielleicht auch eine Endometriose sein. Ja. Wir haben in der Vorbereitung zum Projekt haben wir auch verschiedene Workshops gemacht und ein wichtiger Punkt war, Regelschmerzen sind normal, damit muss man klarkommen.
Ja,
so.
Ja, das kenne ich auch. Ja.
Da wollen wir so ein bisschen wegkommen. Ja, also die Professor Maxner meint, man braucht überhaupt keine Schmerzen haben. Ja, das ist sozusagen die Endometriose-Expertin und die sich eben mit Menstruation sehr, sehr, sehr viel beschäftigt hat. Und sie meint, man braucht keine Schmerzen haben. Regelschmerzen sind eben nicht normal.
Also ich hoffe, dass das jetzt auch einige Patientinnen hören und das tatsächlich auch mal für sich, ob es jetzt bei euch in der Charité ist oder mit dem Gynäkologen besprechen. Könnte denn theoretisch jede Frau in der Zielgruppe 16 bis 24 Jahre an dem Pilotprojekt teilnehmen, auch wenn diejenige nicht in Berlin wohnt?
Ja, zu den Bedingungen gehört, bei den 3 Krankenkassen versichert zu sein, also bei DAK, BARMER und TK. Und man muss relativ starke Regelschmerzen haben. Aber dann ist es möglich, in ganz Deutschland seinen Wohnsitz zu haben. Also so ist das Projekt auch angelegt. Ich hatte vorhin diesen erweiterten Ultraschall angesprochen, der ja als einziges auch vor Ort stattfinden muss. Und hier arbeiten wir mit verschiedenen Zentren zusammen. Also im Moment haben wir, glaube ich, 6 Partnerzentren, die diesen Ultraschall dann auch anbieten, sodass für den Fall, dass man sozusagen in diese zweite Stufe kommt und dieser erweiterte Ultraschall nötig ist, auch nicht so lange fahren muss.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Arbeitet ihr auch mit niedergelassenen Gynäkologen und Gynäkologinnen zusammen und informiert die auch über euer Programm und rekrutiert auch in die Richtung? Also kann man auch zuweisen, ne, wenn man in Hamburg eine Patientin hat und ihr da auch eure App empfehlen möchte?
Ja, also zuweisen nicht direkt. Ja, also die App kann man sich einfach runterladen. Ja, man muss Apple App Store Period und Punkt eingeben oder Period.app. Ja, oder am besten, man geht direkt über unsere Webseite period-app.de und dann wird auch nochmal alles erklärt. Und dann kommt man auch direkt auf die App-Version, sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store. Und dann kann man den Weg sofort losgehen. Das war uns sehr wichtig, dass man den Weg komplett digital gehen kann. Das war aber auch das, was am meisten Arbeit gemacht hat. Dieses Projekt sozusagen im Rahmen einer besonderen Versorgung. Das heißt, die Teilnehmerinnen müssen sich dann auch noch bei den Krankenkassen einschreiben. Und dieser Weg ist aber komplett digital und möglichst einfach gehalten.
Und offensichtlich gibt es ja auch große Unterstützung von den Krankenkassen, die ja manchmal so ein bisschen in Verdacht gestanden haben, dass sie sich so gegen digitale Apps und Ähnliches auch wehren. Gibt es ja viele Gerüchte, die sich ja eigentlich auch als unwahr erweisen. Und hier in diesem Fall ist es ja auch offensichtlich eine gute Partnerschaft.
Ja, das kann ich wirklich sagen. Ja, die drei Krankenkassen unterstützen uns sehr und machen auch sehr viel Kommunikationsarbeit. Also das Projekt ist nicht einfach zu kommunizieren. Wir arbeiten da aber sehr vertrauensvoll als Konsortium zusammen.
Sehr gut. Digitale Gesundheitsangebote boomen ja grundsätzlich. Was sind aber auch für dich die größten Stolperfallen? Also ihr habt ja jetzt ein hybrides Modell, aber es gibt ja auch rein digitale Lösungen. Das war ja auch so der erste Boom, ne, bei den digitalen Apps, dass man gesagt hat, man ist total digital. Und jetzt ist ja so der Trend, nein, wir müssen eigentlich hybrid denken. Ist das manchmal vielleicht auch schlecht für die Patientinnen, dass sie dann auch irgendwie vielleicht im Selbstmanagement Dinge übersehen werden?
Ich glaube, das kommt immer sehr auf die Probleme an, die man mit der Digitalisierung lösen möchte. Also ich glaube, manchmal reicht das Selbstmanagement. Manchmal muss man vielleicht nicht mal ein Medizinprodukt sein, aber manchmal eben schon. Und manchmal sollte da vielleicht auch irgendwo Gesundheitspersonal ein Auge drauf haben. Ja? Also ein hybrides Modell wäre da sicherlich von Vorteil. Also die Digitalisierung wird aus meiner Sicht nicht alle Probleme lösen. Aber ich glaube, sie bietet eine ganze Menge Chancen. Und ich persönlich bin sehr, sehr verankert in der evidenzbasierten Medizin. Ja? Und die evidenzbasierte Medizin, die steht ja auf drei Säulen. Das wissen leider die wenigsten. Ja? Wir haben einmal gute Studiendaten, aber wir haben immer auch den Arzt und den Patienten. Ja? Und Patienten bringen ihre eigenen Wünsche, Meinungen, Werte mit ein. Und die Ärzte oder Ärztinnen, die schauen dann eben, ja, wie kann ich jetzt die wissenschaftlichen Ergebnisse, die es gibt, wie kann ich die da irgendwie in Einklang bringen, dass es so, dass es am Ende dem Patienten wirklich besser geht. Ja, nur weil ich Studiendaten habe, heißt das ja nicht, dass die auch für den individuellen Patienten passen. Und ich glaube, hier muss man wirklich aufpassen, dass man dadurch, dass man digitalisiert, zu sehr über einen Kamm schert. Ja, also zu sehr standardisiert. Ich vermute, dass KI hier in Zukunft große Chancen bietet, wenn sie sich wirklich so rasant weiterentwickelt, ja, als spezialisierte Ärzte, ja, ich sag mal so Ärzte-KIs, ja, vielleicht gibt's dann auch Fachärzte-KIs oder so in Zukunft.
Es gibt ja auch schon KI-Anwendungen, zum Beispiel in der Physiotherapie. Kaya ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die Münchner App auch kennst. Auch sehr erfolgreich als Diga. Und da lernt ja KI wirklich auch dazu an den Bewegungsmustern des Nutzers und der Nutzerin und schlägt dann auch individuelle Wiederholungen vor, geht nochmal einen Schritt zurück, ne, wenn gewisse Übungen einfach nicht sauber ausgeführt werden können, weil die Mobilität noch nicht reicht oder ähnliches. Ne, das sind ja schon sehr vielversprechende Ansätze.
Es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das wirklich in die richtige Richtung geht. Am Ende geht es ja um Menschen.
Du sagtest ja, du bist kritisch auch, was so digitale Versorgungskonzepte angeht. Ist das insbesondere dieses über einen Kamm scheren, obwohl wir ja eigentlich den Trend zur personalisierten Medizin haben, das ist so ein bisschen gegenläufig eigentlich. Oder was sind so deine Hauptkritikpunkte oder Bedenken?
Das ist im Prinzip einer oder gehört zu den Hauptkritikpunkten von mir. Ja, also eigentlich reden wir ja immer von personalisierter Medizin. Ja, Digitalisierung neigt aber immer dazu, zu standardisieren und über einen Kamm zu scheren, weil es einfach auch der einfachere Weg ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja auch in einem Bereich unterwegs, wo wir einfach unfassbar viel standardisieren müssen. Ja, also durch die Regulierung, wir müssen ja im Prinzip diese ganzen Pfade, die man dann so möglicherweise abgehen kann, die muss man ja auch im Rahmen des Risikomanagements abbilden können, wenn man so ein Medizinprodukt auf den Markt bringt. Und das steht einer Individualisierung so ein bisschen im Weg.
Es geht ja auch um Haftung und Ähnliches, ne? Also wer entscheidet über die Therapie? Das ist ja eigentlich immer noch der Arzt, ne? Also der dann auch die App zum Beispiel empfiehlt.
Ja, genau. Ja. Oder über die richtige Diagnose. Ja, damit geht's ja los. Ja, was ist die richtige Diagnose? Und das wird sehr spannend in Zukunft. Also ich glaube, wir haben da eine ganze Menge Chancen, ja, aber es gibt auch eine Menge Risiken. Und wir haben das Thema Datenschutz, wir haben das Thema Ressourcen. Ich glaube, beim Thema Digitalisierung wird häufig der Ressourcenaufwand etwas unterschätzt.
Aber wie meinst du das mit Fachpersonal? Oder es hört sich ja immer so an, eine App, ne, für also borderless und kann man im Prinzip global ausrollen und da braucht man dann kein Personal irgendwie, ne? Aber
ja, wenn man es denn dann so auch programmiert hat, ja, also wir haben vor Jahren mal eine App auch zu Menstruationsschmerzen gemacht, wo wir uns nur auf das Thema Akupressur fokussiert haben und wir haben die in der Tat auch für verschiedene Sprachen entwickelt. Und haben dabei eben gemerkt, dass das Thema Menstruation natürlich auch sehr, ja, kulturell beladen ist. Also hier geht es dann nicht nur um Sprache, hier geht es dann auch wirklich, wie drückt man sich aus, ja? Und man muss schon auch einiges an Energie investieren, so dass diese Themen dann auch für die verschiedenen Märkte gut funktionieren. Und ja, einerseits will man diese Skaleneffekte haben, andererseits ist das natürlich auch nicht so ganz einfach. Immer. Ja, das kommt sicherlich sehr, sehr stark aufs Produkt an.
Ich habe noch zwei Fragen an dich zu deinem Projekt. Und gerne. Dann stellen wir noch eine total knifflige Politikfrage.
Oh weia.
Ihr macht ja relativ viele digitale Anwendungen und Entwicklung in dem Bereich auf Frauengesundheit und allgemein in der Charité. Wie kann man denn Teil von so einem Pilotprojekt oder einer Studie werden bei euch? Und also wenn jetzt zum Beispiel Startups auch zuhören, die auch im Thema Frauengesundheit vielleicht auch ein Produkt entwickelt haben oder eine Anwendung, die komplementär ist, können die sich dann auch bei euch mal melden oder ist das jetzt zu pragmatisch?
Ja, also es kommt natürlich immer auf die Fragestellung an. Also wenn es jetzt um Startups geht, die ein Produkt entwickelt haben, was vielleicht untersucht werden sollte, dann einfach schauen, wer vielleicht in Frage kommt als Wissenschaftler, als Ansprechpartner und dann einfach eine E-Mail schreiben und fragen. Ne? Also so haben wir zum Beispiel auch eine frühere Studie zu Migräne durchgeführt.
Also die Tür ist offen. Ist sehr schön. Und dann noch die Frage an die Zukunft. Wenn das Pilotprojekt abgeschlossen ist und ihr gute Daten habt und alles gut wird, wie soll das Projekt dann langfristig weitergeführt werden? Ist auch eine Überführung dann in die Regelversorgung geplant oder was sind so eure Ziele?
Also das Ziel wäre in der Tat die Übernahme in die Regelversorgung, ne? Aber da stehen noch einige Hürden dazwischen, ne? Schön wäre es, wenn schon einige Empfehlungen aus dem Projekt übernommen werden könnten. Aber der Idealzustand ist, dass man solche Projekte dann auch in die Regelversorgung übernimmt, dass sie dann auch vergütet werden und dass hybride Projekte auch mehr zum Standard werden können. Bisher gibt es davon noch nicht so viele.
Das stimmt. Ja, alle reden davon, dass wir das eigentlich genau brauchen. Smarte digitale Apps, die aber mit einer telemedizinischen Versorgung oder einem wirklich auch physischen analogen Therapie dann auch irgendwie ergänzt werden. Aber immerhin sind ja die drei größten GKVs dabei. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, auf jeden Fall in Selektivverträge zu kommen, was ja schon mal sehr viele Versicherte erreichen würde. Und Zeithorizont?
Ja, also dieses Projekt geht noch bis Ende November 2026.
Oh, als Wissenschaftler muss man aber ganz schön Geduld haben.
Ja,
das gerade bei diesen agilen Projekten.
Ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema im Bereich digitale Medizin.
Das glaube ich, das clasht ganz schön, ne? Zwischen diesen sorgfältigen wissenschaftlichen Arbeiten, langer Atem, viele Datenpunkte sammeln und diesem, hey, wir sind doch ein digitales Unternehmen und wir haben doch hier Sprints und wir wollen ja auch schnell Geld verdienen.
Ja, das Geldverdienen, das ist jetzt hier nicht so sehr im Fokus. Also eigentlich gar nicht. Es ist eher dann so die Blaupause für andere Projekte. Ja, was dann später daraus wird, das können wir noch gar nicht so genau sagen. Ja, ob dann diese App, ja, diese Period-App, ob die dann irgendwie weiterentwickelt wird oder so, das ist im Moment völlig unklar. Aber es gibt ja auch ähnliche Produkte, die dann vielleicht auch genutzt werden können.
Okay, dann noch die letzte knifflige Frage. Wir haben ja jetzt Neuwahlen anstehen, neue Regierung, neuer Gesundheitsminister. Wie bewertest du denn die Initiativen von Herrn Lauterbach bis hierher und was sollte unbedingt weiter betrieben werden und wo muss man sagen, oh Gott sei Dank, da können wir jetzt mal nochmal irgendwie kurz Stopp sagen, weil das geht in die falsche Richtung. Hast du da eine Meinung?
Ich finde es gut, dass das Thema Digitalisierung vorangetrieben wird. Ich denke aber, wir müssen aufpassen, dass wir die Basisversorgung noch gewährleisten können. Und da sehe ich massive Defizite so auch im persönlichen Umfeld. Also es geht damit los, ja, hat man irgendwie noch die Möglichkeiten, Facharzt zeitnah zu sprechen und wird man in der Rettungsstelle adäquat behandelt.
Das wünsche ich mir auch. Wunderbar. Also ich nehme hier aus diesem Podcast mit, ihr arbeitet an der Charité mit dem Hasso-Plattner-Institut zusammen an der Blaupause für eine Perioden-App und wollt damit wirklich auch allen Frauen helfen, ihre Schmerzen in den Griff zu bekommen während ihrer Menstruation und auch Endometriose frühzeitig zu erkennen. Dein Kritikpunkt insgesamt an Digitalisierung in der Gesundheit ist, dass sie zu Standardisierung neigt. Das sollten wir auf jeden Fall im Blick behalten. Und ich sage auch nochmal ganz deutlich, du hast es auch gesagt, es gibt eine eklatante Versorgungslücke und hybride Konzepte, wie ihr sie jetzt in der Anna Charité entwickelt, sind natürlich auch ein wunderbarer Weg, um diese Versorgungslücken wenigstens ein wenig zu schließen, ohne den Patienten dabei individuell zu vernachlässigen, weil es eben auch hybrid gedacht ist. Ganz herzlichen Dank, Dr. Daniel Pach, für dieses Gespräch.
Danke sehr. Hat mir Spaß gemacht.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.